Universal Code, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Tada, 2025 ist da, liebe Leute, das schon wieder seit ein paar Tagen. Mein Gott, die Zeit rast dahin. Denkt euch hier bitte eine virtuelle Hymne oder irgendwas anderes Feierliches, was darauf hindeutet. Neues Jahr, neues Glück. Für uns beim Universalcode bedeutet das, das ist bereits das zweite Jahr oder wir gehen jetzt ins zweite Jahr seit der Wiederbelebung, der Neugründung dieses Projektes. Ihr habt es mitbekommen, ist eine ganze Menge passiert. Letztes Jahr 17 Podcast-Folgen, die Webseite neu gemacht. Dieses Jahr wird es das Buch geben. Wir haben ganz, ganz viel vor mit euch, mit unseren diversen Veranstaltungen online wie offline. Und natürlich haben wir auch unsere beiden Newsletter für euch, die Universalcode Content Hacks und Universalcode TLDR. Könnt ihr beide abonnieren auf universal-code.de. In der ersten Folge der neuen Saison, der neuen Podcast-Saison 2025, reden wir mit euch über Social Media. Wir reden deswegen darüber, weil es so gut wie überhaupt keinen Experten mehr gibt, der nicht prophezeit, 2025 wird das Jahr, in dem sich in Social Media nicht nur einiges wandeln wird, sondern die Rolle von Social Media nochmal deutlich größer wird als vorher. Wisst ihr alle schon, weil ihr eh jeden Tag auf Insta, auf TikTok und sonst wo unterwegs seid? Ja, kann gut sein, aber es wird trotzdem das eine oder andere geben, was euch möglicherweise überraschen wird, beziehungsweise was ihr wissen solltet. Was das genau ist, darüber spreche ich heute mit einer ausgewiesenen Expertin für dieses Thema. Eine, von der, so viel kann ich schon mal ein bisschen spoilern, ihr im Rahmen von Universalcode im nächsten Jahr ein kleines bisschen öfter was hören werdet. Ihr Name ist, ihr vollständiger Name, sagen wir es mal so, ist Professor Dr. Laura Maria Altendorfer. Sie leitet einen Studiengang Journalismus an der International University und hat nicht nur Medien und Kommunikation und dieses ganze Zeug studiert, sondern auch Psychologie. Das eine hat mit dem anderen eine ganze Menge zu tun. Und was das alles in der Mischung sozusagen bedeutet, was uns 2025 erwartet, das besprechen wir jetzt mit Laura Altendorfer. Laura, 2025, beinahe hätte ich jetzt gesagt, steht vor der Tür. Aber das ist, glaube ich, so, sind gleich mal die ersten 5 Euro fürs Phrasenschwein. Beziehungsweise, wenn die Leute diesen Podcast hören und sehen, hat es auch vielleicht gerade schon angefangen. Und so ein Jahresanfang ist ja immer eine Gelegenheit, in der man so ein bisschen in die Glaskugel guckt und sagt, was wird passieren? Lass uns mal so ein bisschen versuchen, Prognosen darüber abzugeben, wo die Trends in Sachen Social Media hingehen. Ich werfe dir mal eine Theorie hin, die ich in letzter Zeit relativ oft gehört habe, bei der ich sehr auf deine Einschätzung gespannt bin. Der Satz lautete, den ich dort gelesen habe, aus dem Newsroom muss zunehmend mehr Newsfeed werden. Newsfeed im Sinne von, wir müssen auf allen möglichen Kanälen mit Medien und Kommunikation vertreten sein, gilt auch für Social Media. Das heißt, der eigene Content-Hub, um mal so ein Neudeutsch zu gebrauchen, spielt nicht mehr so die große Rolle, sondern das Vertretensein auf vielen Kanälen. Erstmal die ganz banale Frage, würdest du diese Einschätzung in dieser Absolutheit teilen?
Auf alle Fälle, weil ich meine, wenn man sich Zahlen anschaut, wie viele Menschen mittlerweile auf Social Media vertreten sind, das sind, glaube ich, weltweit jetzt 5,5 Milliarden, dann könnte man jetzt die Gegenfrage stellen, was passiert denn, wenn ich nicht dort vertreten bin? Und wenn wir mit Inhalten Menschen erreichen wollen, dann müssen wir ja dorthin, wo sie sind. Also von dem her, ja, würde ich so unterschreiben.
Ich habe letztes Jahr mal mit einem Kollegen des NDR gesprochen, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und der sagt, legt eure Social-Media-Accounts komplett alle still. Und ich habe ihn dann auch gefragt, naja, aber wie soll das gehen, wenn die Kommunikation dort stattfinden wird, zum beträchtlichen Teil?
Und er hat nicht ganz falsch der Einwand gesagt, naja, aber je mehr wir Content, noch so ein Unwort, Content auf Social Media Kanäle schütten, desto mehr stärken wir diese Plattformen, desto abhängiger machen wir uns von ihnen. Auf der anderen Seite denke ich mir, Point of No Return ist wahrscheinlich überschritten, oder? Ist es eine realistische Option zu sagen, nee, Social Media mache ich nicht?
Ja, ist vielleicht so ein Henne-Ei-Problem. Oder jetzt mal anders gedacht, dieses Gedankenspiel. Was passiert denn, wenn jetzt professionelle Medien weggehen von Social Media? Dann könnte es sein, und das sehen wir ja jetzt schon, dass die Rolle, die wir jetzt als professionelle Medien haben, von Influencern oder anderen Laien-Kommunikatoren übernommen wird. Und dann muss man sich auch in Folge die Frage stellen, ist das die bessere Lösung? Also wenn man dem Ganzen sozusagen den Rücken zuwendet und nicht mehr mitspielt? Und ich würde sagen, nein. Also ich bin da bei dir. Ich glaube, dieser Point of No Return, der ist definitiv da. Also entweder kommen wieder neue Plattformen. Klar, das haben wir jetzt in der Vergangenheit auch gesehen, dass immer wieder was Neues kommt. Aber ich glaube nicht, dass Social Media aus unserem gesellschaftlichen Leben verschwinden werden.
Lass uns mal wirklich über diese Plattform reden. Eine Zeit lang war es ja mal so, dass es Menschen, die was auf sich hielten, immer so leicht abfällig gesagt haben, Facebook tot, da sind nur noch die Alten, also Menschen wie ich quasi, und alle, die irgendwie ernst zu nehmen sind, die sind dann, ich weiß nicht wo. Ich finde trotzdem, dass sich Facebook noch erstaunlich passabel hält. Kann man das überhaupt so oder würdest du sagen, ja, ich sehe da einen Trend, dass irgendeine Plattform eher auf dem absteigenden Ast ist und dafür eine andere wahnsinnig hochkommt? Oder ist es eher so, dass man sagt, oh, da kommen wahnsinnig viele neue Sachen oder interessante Sachen dazu? Oder dritte Variante, eigentlich kommen die ganzen neuen nicht so richtig aus dem Quark. Also ich musste mal an Twitter, jetzt X denken, wo jeder gesagt hat, Mastodon, Threads und Blue Sky, aber eigentlich existieren die in der öffentlichen Wahrnehmung fast nicht. Was denkst du, ist das weiterhin dieses Spiel der paar Großen? Werden wir Verschiebungen erleben? Was passiert?
Also erstmal zu Facebook. Also geht mir genauso. Ich dachte auch die ganze Zeit, Facebook ist tot. Wenn man jetzt Zahlen anschaut, sieht man, nee, das stimmt gar nicht. Also tatsächlich jetzt, ich glaube, letztes Jahr wurde Facebook als Platzhirsch zum ersten Mal verdrängt von Instagram. Jetzt ist Instagram das am häufigsten genutzte Medium. Aber wenn man jetzt auch in andere Länder schaut, da ist Facebook durchaus noch sehr stark genutzt. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine deutsche Sichtweise drauf auf das Ganze. Von dem her würde ich sagen, nein, Facebook ist nicht tot, aber vielleicht für Deutschland. Also das ist vielleicht mal so ein Punkt. Und wenn man jetzt schaut, welche Medien sind so am absteigenden Ast oder welche Plattformen, ich denke, da kann man auf jeden Fall Twitter oder X nennen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ja bergab geht. Und was vielleicht, also das ist jetzt, wenn wir die Glaskugel öffnen, da etablieren sich ja jetzt gerade auch so rechts und links so ein paar ja untypische soziale Mediensysteme, die jetzt nicht von großen Konzernen getrieben sind, die unabhängig sein wollen. Also vielleicht ist auch das so ein bisschen eine Alternative, die kommen wird. Ansonsten, ja, schwierig zu sagen. Also wahrscheinlich, oder wenn man jetzt Expertenmeinungen glaubt, Instagram ungebrochen wird das Ganze dominieren. TikTok mit Sicherheit auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also auch da der Blick nach Amerika, wo ja jetzt auch in der Diskussion ist, soll TikTok vielleicht verboten werden? Oder auch jetzt bei uns war es ja durchaus auch schon so, dass die Frage immer war, so Datenschutz, geht das? Also teilweise wurde TikTok auf Handys von Behördenmitarbeitern verboten. Ich glaube, das ist noch ein bisschen so ein Fragezeichen. Wenn diese Datenschutzthemen nicht wären, dann ist mit Sicherheit TikTok auch eine der führenden Plattformen oder wird es bleiben?
Lass uns nochmal kurz bei Instagram und bei TikTok bleiben. Ich finde ja, der interessante Aspekt an den beiden ist, dass die das Thema Video endgültig zu einem Massending gebracht haben. Und vor allem 9x16 Hochformat, die ganzen Shortformate, Real Stories, wie sie alle heißen, da ist eigentlich ein komplett neues Genre entstanden. Und ich finde auch interessant, wenn man sich überlegt, dass Insta ja mal quasi als eine Art Fotoplattform gestartet ist. Und wenn du heute anfängst, Fotos zu posten bei Insta, ja, nett, kannst du machen, aber deine Reichweiten erzielst du ja hauptsächlich mit Video. Zweite, was mir aufgefallen ist, eigentlich hat das, was bei TikTok und bei Instagram passiert, mit Social Media, in dem Verständnis, das Menschen meines Alters noch haben, also Social, so Vernetzung und Content, User-Generated Content, gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Eigentlich sind das jetzt ganz viele so Mikrosender. Ist es das, wo Social Media inzwischen so ein bisschen hingeht, weg von der Idee, wir erzählen uns ein bisschen was gegenseitig aus unserem Leben und stattdessen folge mir und du siehst, weiß ich nicht, meine tollen Inhalte, die ich dir biete.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Videos, die gezeigt werden, nicht mehr das abbilden im Sinne von, ich erzähle dir was aus meinem tollen Leben. Was ich aber glaube, ich schon, oder was man schon feststellen kann, ist, dass diese Videos diesen Authentizität-Gedanken ein bisschen weiter verfolgen. Also ich weiß auch, jetzt bin ich beim Brasenschwein dran, Authentizität ist Passwort der sozialen Medien. Aber es ist so. Also
Nachhaltigkeit muss dann nachher
ja,
noch da
unbedingt.
Also wir müssen Nachhaltigkeit und Diversity noch unterbringen. Okay. Dann haben wir es geschafft.
Okay, wir geben unser Bestes. Nee, aber ich glaube, der Wunsch ist schon da, nach authentischeren Inhalten im Sinne von ja Glaubwürdigkeit, Wahrheit, wenn man so möchte, das reale Leben, was gezeigt wird. Also ich habe das neulich auch, glaube ich, im Reuters Digital News Report gelesen, dass gerade Jüngere diesen Wunsch haben, Videos zu sehen, die jetzt eben nicht voreingenommen sind oder irgendwie eine politische Überzeugung schon vermitteln wollen. Und da war die Mehrheit der Meinung, dass Videos eben schwerer zu fälschen sind und dass man sich da eben eine bessere Meinung bilden kann, weil sie halt authentisch oder echt sind. Kann man natürlich, wenn man in Richtung künstliche Intelligenz denkt, was die schon kann und wie Videos da generiert werden können, kann man jetzt diese Meinung, Aussagen ein bisschen in den Raum stellen und diskutieren. Aber ja, ich denke schon, dass Videos da auf jeden Fall die Zukunft sind.
Jetzt hast du gerade auch noch das nächste Buzzword reingeworfen, nämlich KI, über das man ja letztendlich auch noch reden muss. Was bedeutet das? Also ich weiß, das ist jetzt eine arg philosophische Frage, aber wir probieren es trotzdem mal. Was bedeutet das für Journalismus, für Medien und für Kommunikation, wenn wir sagen, zum einen sind wahnsinnig viele Sachen Algorithmen gesteuert. Also du musst einfach gucken, dass du irgendwie mit den verschiedenen Algorithmen klarkommst und dass du zweitens durch KI eine wahnsinnige Masse von Inhalten erzeugen könntest oder erzeugen kannst, bei dem du dann irgendwann mal so ein Armageddon aus KI und Algorithmus hast. Ist es das, was wir uns vorstellen müssen? Und kommt da nicht vielleicht irgendwann doch mal so eine Gegenbewegung, so ein Backlash, dass du sagst, oh Leute, bitte keine KI und keine Algorithmen mehr?
Das kann gut sein. Also ich glaube, dass wir sowieso vielleicht irgendwann mal an den Punkt kommen, dass sowas wie echte, nicht digitale Face-to-Face-Kommunikation, dass das mal was total Besonderes wird. Weil vielleicht hängt es uns mal irgendwann total zum Häus raus, ne? Ständig vor dem Computer zu sitzen und nur virtuell miteinander zu sprechen. Das kann gut sein. Aber was das Thema Algorithmen anbelangt, ich meine, das kann man ja in alle Richtungen betrachten, positiv wie negativ. Also ich sage immer ganz gern, Algorithmen in sozialen Medien, das sind eigentlich eine Art Filter. Also ähnlich wie es Beauty-Filter gibt oder andere ja, Gesichtsfilter, die wir nutzen können, sind Algorithmen ja genauso Filter. Und als solche muss man sie, glaube ich, ein bisschen betrachten. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das ja A für sich nutzen. Also im Sinne von, ich möchte bestimmte Inhalte vielleicht gefiltert bekommen. Und B, wenn ich mir das halt nicht bewusst bin, dann muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was wird mir denn da jetzt ausgespielt? Also ist das jetzt einfach verzerrt oder nicht? Aber ja, das wird mit Sicherheit noch alles personalisierter werden auf Basis unserer Daten. Ob man das jetzt möchte oder nicht, das sei jedem dann freigestellt. Aber ich bin da bei dir. Also da wird es mit Sicherheit noch gute Entwicklungen geben in die Richtung.
Das nächste Thema und die nächste Frage geht an die Professorin in dir. Also nur schon mal die Vorwarnung. Wenn man jetzt wirklich das alles als Gesetz nimmt, was wir jetzt gerade gesprochen haben, und tatsächlich sagt, okay, KI wird eine große Rolle spielen, das Multi-Channeling spielt eine wahnsinnig große Rolle, eben dieser Gedanke, wir machen Newsfeeds, da müsste ja eigentlich im nächsten Schritt weitergedacht oder müssten, sagen wir es im Plural, völlig neue Berufsbilder entstehen. Also, da müsste ich ja eigentlich sagen, okay, du musst dich mit irgendwelchen Kurzvideos oder mit dem Medium-Video genauso auskennen wie mit Audio, wie mit Text, mit Social Media. Du solltest vielleicht noch ein bisschen wissen, wie ein Algorithmus überhaupt funktioniert und wie eine KI funktioniert. Wenn du ein bisschen prompten kannst, wäre es auch eine feine Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit dem, was ich gelernt habe, hat sowieso schon lange nichts mehr zu tun, aber möglicherweise sogar mit dem, was du damals studiert und gelernt hast, hat es vielleicht auch schon nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Müsste man dann nicht spätestens jetzt anfangen, oder vielleicht geht es ja auch noch gar nicht, dass man sagt, wir versuchen mal, Curricula zu entwickeln, die das in irgendeiner Weise abbilden, auch wenn wir noch nicht so genau wissen, was es überhaupt abbilden soll, und B, auch mal über das Thema Ausbildungsgänge nachzudenken, weil, Entschuldigung, aber ich denke, wenn heute irgendeiner in ein Volontariat, egal ob im Journalismus oder in einer Agentur geht, dann kann eigentlich das, was er dort lernt, das, was er künftig können muss, nicht mehr wirklich abbilden. Das ist ein richtiges Dilemma, oder?
Total. Und also wir sind auch tatsächlich gerade dabei, das genauso zu machen, weil wie du sagst, also so dieses klassische die klassische Denkweise, wie auch Journalisten ausgebildet werden zum Beispiel, die kannst du heute einfach in der Form nicht mehr anwenden, weil auch ein Journalist im Sinne von, also egal, ob er jetzt frei arbeitet oder als Redakteur oder in irgendeinem anderen Kommunikationsfeld, der muss viel können. Also der muss Community Management betreiben können. Sowas, was ein Social Media Manager im Prinzip eigentlich vom Berufsbild oder von Berufsbildung her macht. Der muss multimedialen Content gestalten können. Also von Video über Foto bis hin zu allem. Und wahrscheinlich jetzt auch noch andere Formate, Augmented Reality, Virtual Reality. Also
das habe ich ja ganz vergessen, stimmt. Ja.
Eben, also ich bin da bei dir, das wandelt sich massiv. Und die Frage ist halt auch mit KI, also sowas wie Prompten lernen. Klar, das sind heute schon curriculare Bestandteile, die wir jetzt zum Beispiel auch vermitteln, was einfach wichtig ist. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, dass wir wahrscheinlich weggehen werden von diesem ich vermittle Wissen im Sinne von Fachwissen und jemand lernt es hinzu, ich vermittle Kompetenzen und Skills. Wie komme ich denn zum Beispiel zu dem Wissen oder wie kann ich das anwenden? Und ich meine, da kann man jetzt diskutieren, wie gefährlich ist sowas dann letztlich auch für unsere Denkweisen, für unser menschliches Wissen. Verblöden wir jetzt mal ganz plump gesagt. Also das sind durchaus kritische Fragen, die man da auch stellen muss. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch einfach wieder Vorteile haben. Also wenn man jetzt überlegt in der Vergangenheit, was ist denn, oder es gab ja immer Zeiten, wo irgendwas wichtig war. Also früher war es wichtig, dass ich Feuer machen konnte mit Steinen. Das muss ich heute nicht mehr können. Und wenn wir jetzt mal in 10 Jahren weiterschauen, ist die Frage, muss ich das zum Beispiel noch wissen, wie schreibe ich eine Nachricht? Wie ist die aufgebaut? Also jetzt für einen Journalisten. Oder muss der einfach nur wissen, auf welche Knöpfchen muss ich klicken, damit was Gutes rauskommt?
Das heißt doch aber auch, dass das Selbstverständnis von Journalisten insbesondere ein anderes werden muss. Also das alte Sender-Empfänger-Prinzip hat sich ja ohnehin schon lange gewandelt und Gatekeeper, so viele Gates können wir gar nicht keepen, die es inzwischen gibt. Aber letztendlich müsste ja auch die Rolle, weil du gerade gesagt hast, Community Manager, zunehmend mehr die eines Menschen sein, der tatsächlich so irgendwo im Zentrum dieser Kommunikation, dieser Community sitzt und anfängt, wirklich interzuagieren. Also nicht nur im Sinne von, ich schreibe mal irgendwas noch zu einem Kommentar dazu, sondern eigentlich, es ist ein ganz neues Berufsbild. Ich denke mir, dass 90% der Journalisten, also aus meiner Generation sind es 110%, aber auch die Jüngeren sind es immerhin, glaube ich, nur 80-90%, die sagen, ja, Moment mal, das ist doch gar nicht mein Job. Ich wollte doch nicht Social Media Manager werden. Ich will auch nicht Community Manager sein. Ich will einfach nur der Journalist sein, der dann irgendwie seine tollen Inhalte raushaut. Aber an sich, wenn ich dir da folge, ist dieses Berufsbild tot. Noch töter als Facebook.
Naja, jetzt vielleicht noch nicht. Also jetzt vielleicht aber, noch nicht. Aber die Frage ist, wie geht es weiter? Und damit verbunden auch die Frage, ich meine, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich haue als Journalist Inhalte raus und naja, wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht einen Leserbrief als Antwort oder im Lokaljournalismus treffe ich mal einen Leser beim Einkaufen. Vielleicht geht es ja auch in eine andere Richtung. Vielleicht möchte ich als Journalist ja durchaus Feedback haben, möchte offen sein dafür, möchte mich selber verbessern können. Also da stecken ja durchaus auch Chancen drin. So ist es ja nicht. Und ich glaube, ich habe es gestern gelesen, die ARD zum Beispiel entwickelt gerade so Tools, die möchten ja mehr so in dieses Miteinander gehen. Auch die Frage, hey, was wollt ihr von uns, was fehlt euch? Und das sind ja genau die Chancen, die wir da durch Social Media haben, die wir einfach entsprechend nutzen können, um uns zu verbessern oder Dinge zu optimieren.
Wenn wir aber künftig sehr stark abhängig sind von Algorithmen, von Plattformen, von Communities, würde das dann nicht bedeuten, dass auch der Anspruch zu sagen, Journalismus muss immer auch eine bestimmte Reichweite haben, viele Leute haben oder sonst was, dass der gar nicht mehr funktionieren kann? Und dass wir dann irgendwann alle in unseren Bubbles hängen und jeder halt das kriegt, was er. Also ich meine es jetzt auch gar nicht so schlimm, sondern ich habe mal irgendwann ein Buch von einem Redakteur der New York Times gelesen und der hat dann einfach als Schlussfolgerung seines Buches, das übrigens sehr interessant war, geschrieben: All in all, journalism, it's just another business. Und gesagt, geht mal ein bisschen weg von diesem hehren Anspruch, sagt ausgerechnet einer von der Times, sondern seht es als das, was es ist, ein Geschäft.
Mhm.
Kann man das, soll man das so nüchtern sehen? Achtung jetzt, das Proseminar Philosophie. Oder Moral und Ethik.
Naja, kann man ja machen. Also jedes Business ist ja auf bestimmten Grundsätzen aufgebaut. Und wenn man so will, ist Journalismus ja auch auf bestimmten Grundsätzen aufgebaut. Im Sinne von die gesellschaftlichen, politischen, vielleicht auch wirtschaftlichen Verpflichtungen. Also gesellschaftlichen natürlich allen voran, aber als Informationsvermittler und Meinungsbilder. Und naja, wenn ich dieses Business nicht richtig betreibe, erfülle ich meine Funktion nicht und dann habe ich auch kein gutes Business, oder?
Das ist die Antwort, die ich mir merken werde jetzt. Ganz im Ernst, weil das ja oft immer auch so in diese Diskussion geht, ne? Dass Menschen sagen, ja, aber Journalismus, wir machen ja nicht einfach nur ein Geschäft und wir sind ja viel mehr als eine Kaugummifabrik, was ja wirklich wahr ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann eben doch, naja, aber ein Business ist es trotzdem, weil wenn es kein Business wäre, könnten wir alle nicht überleben. Aber die Antwort ist gut. Die merke ich mir in jedem Fall. Trotz alledem.
Also ich bin Philosophie genau, kurz bestanden.
Genau. Du weißt dann, was du als nächstes noch studierst oder lehrst oder wie auch immer. Aber lass uns zum Schluss nochmal ganz kurz einfach wirklich so quasi die Kombination zusammenbringen, der Ausblick auf die Zukunft und dein Job als eine Lehrende, die quasi diese Leute in die Zukunft führen soll. Was denkst oder was gibst du deinen Studierenden mit in den nächsten Jahren? Also ihnen nur zu sagen, pass auf, alles das, was ihr jetzt gelernt habt in letzter Zeit, könnt ihr eigentlich eh vergessen. Das kann es ja nicht sein. Aber auf der anderen Seite könnte es ja rein theoretisch auch so kommen, dass wir in einem Jahr wieder zusammensitzen und sagen, gut, alles, was wir jetzt für 2025 prophezeit haben, ist nicht eingetreten. Jetzt kommt es nochmal ganz anders. Also ich will einfach nur darauf raus, was sagt man Leuten in Zeiten von so großer Unsicherheit?
Ja, ich finde das eine gute Frage. Also was ich immer versuche, ist wirklich zu sagen, Leute, denkt selber, hinterfragt die Dinge und denkt selber. Weil ich glaube, das ist genau die Gefahr. Und das merke ich bei mir selber auch. Ne? Also man wird ja faul beim Denken. Wenn ich irgendwas nicht weiß ich fange nochmal an. Man wird faul beim Denken und das ist keine neue Entwicklung, sondern das kenne ich jetzt im Laufe meines Lebens auch schon. Früher wusste ich noch alle Telefonnummern auswendig, als ich noch kein Smartphone hatte. Heute weiß ich keine einzige mehr, weil ich gebe das in ein Smartphone ein, das speichert die Nummer, ich merke mir einfach keine. Und so ist es ja auch mit anderen Dingen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas wissen will, bevor ich da lang rumgoogle, schreibe ich das kurz in ChatGPT. Ich weiß, man soll ChatGPT nicht als Suchmaschine unbedingt nutzen, aber es spuckt halt schnell in Übersicht.
Du musst sagen, Perplexity, das ist legitim. Perplexity ist ja die Antwortmaschine. Ja, also das läuft auch selber raus,
KI,
klar.
Ne? Und dann klatsche ich das kurz rein und habe einen super schnellen Überblick. Und da tappe ich mich dann auch zum Beispiel selber und denke mir so, nee, komm, da musst du jetzt schon noch mal ein bisschen tiefer nachschauen und recherchieren und auch mal schauen, ist das valide, was da drin steht und so weiter. Und das ist, glaube ich, die Gefahr. Ich habe das Handwerkszeug, auch was wissenschaftliches Arbeiten anbelangt, noch sauber gelernt und auch eingeübt. Und das ist was Studierende heute in der Form zwar theoretisch schon noch lernen sollen, aber praktisch, wenn man jetzt schaut, wie viel Arbeit mit KI generiert werden, nicht mehr anwenden. Und ich denke mir immer, Mensch, warum studiere ich denn dann, wenn ich mich mit den Themen auch überhaupt nicht beschäftigen möchte? Also ich kriege da Arbeiten, da ist eine wie die andere, da sind keine neuen Ideen drin oder kritische Reflexionen wirklich. Das ist auch zum Lesen total langweilig, muss man sagen. Und jetzt mal da weitergedacht, was passiert denn, wenn wir aufhören, uns eigene Gedanken zu machen, kritisch Dinge zu hinterfragen, vielleicht auch mal in ganz neue Richtungen zu denken? Weiß ich nicht. Kriegen wir die KIs so weit hin, dass das alles ersetzt werden kann?
Wobei ich dir sage, wirklich ganz im Ernst, lustigerweise habe ich mir das gestern noch gedacht. Ich habe gestern mal wieder irgendwo einen Beitrag gelesen, so das Klassische. Und hier sind die 10 goldenen Regeln dafür, wie man einen guten LinkedIn-Beitrag schreibt. Und da stand dann drin, nicht mehr als so und so viele Worte. Und dann macht dieses Call to Action, der mich ja inzwischen wirklich aggressiv macht, wenn irgendjemand schreibt, und wie siehst du das? Dann merke ich, wie sich bei mir innerlich alles aufbrodelt. Und dann macht noch dies und dann macht noch das und keine Ahnung was. Also 10 relativ banale Regeln. Und dann passiert genau das, was du jetzt auch sagst. Alle LinkedIn-Beiträge lesen sich gleich, weil alle schreiben Sätze nicht länger als so und so, machen Call to Action und so weiter. Am Ende denke ich mir zwar immer, es ist arschlangweilig, aber auf der anderen Seite, LinkedIn kann sich momentan, glaube ich, über mangelnde Zuwächse und Relevanz überhaupt nicht beschweren. Vielleicht ist der Mensch so. Das wäre jetzt mal so ganz, ganz kritisch und negativ gedacht.
Ja, sicher ist der Mensch so. Ja. Das sind alle Gewohnheitstiere. Also ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, keine Ahnung, seine Ernährung zu ändern oder mehr Sport zu machen, der weiß, wie schwer das ist. Und genauso gewöhnen wir uns ja dran, mediale Inhalte zu konsumieren. Und das ist genau das Gleiche wie mit Videos. Also wenn wir da nochmal zurückkommen, wenn ich jetzt ständig überall Videos sehe, dann bin ich vielleicht irgendwann irritiert, wenn ich da plötzlich Texte lese oder lesen müsste.
Ja, das stimmt schon. Ich habe übrigens ein hochinteressantes Buch noch gelesen von deinem Professorenkollegen Philipp Hübel. Mit dem spreche ich demnächst mal für Satzzeichen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Moralspektakel. Und der schreibt dann auch, eine der wesentlichen menschlichen Eigenschaften sei, dass man sich grundsätzlich für moralisch höherwertig als viele andere halte und auch für schlauer. Und irgendwo habe ich mal gelesen, in den USA glauben 10% aller Männer, das können auch wirklich nur Männer, dass sie mit bloßen Händen einen Kampf gegen einen Löwen oder einen Elefanten gewinnen würden. Da wäre ich wahnsinnig gerne dabei, wenn die 10% das dann auch mal wirklich beweisen müssten. Also ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir sitzen hier und schimpfen darüber, dass alles so monoton ist und am Ende tragen wir zur Monotonie selber bei. Lara, fürs Erste ganz, ganz vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Und wir werden uns dieses Jahr sicher noch ganz oft lesen und hören. Vielen Dank an dich.
Danke auch für die Einladung.